Beard Cuts, den kritischen Filmpodcast, ein neues Mailbag mit Lukas Bawenschik.
What's up? Ach, wir sind gleich in der Scary Movie Folge. Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Können wir aber machen. Und Yannick Neuting.
Hallo.
Und ich bin Christian Eichler. Hi, schön, dass ihr beide da seid, dass wir mal wieder ein neues Mailback machen. Das ist eine Folge, die ein Paywall-Format ist. Ist ja einmal die Woche bei Cut so, dass sowas, einmal die Woche, einmal im Monat so, dass sowas kommt. Und genau, das ist aber hier noch der Teaser-Teil quasi, den man auch vor der Paywall hören kann, der dann irgendwann abbrechen wird. Ja, ich wollte direkt eben mal reinfragen bei euch, wie, das haben wir auch bekommen, die Frage von Dominik, wie fandet ihr das Filmjahr 2016 bisher so, und da ist natürlich Scary Movie auch einer der großen Pfeiler. Sowieso muss man sagen, Obsession und Backrooms ficken gerade alles weg. Und Yannick, du hast auch noch Disclosure Day gesehen, fandst das irgendwie auch super. Ich habe sowieso das Gefühl, du bist ja nur noch begeistert, gerade wenn du ins Kino gehst, oder?
Also bitte, ich habe eine absolute Horrorwoche hinter mir mit Cherie, ich komme und Power Ballad, was weiß ich, dem neuen Almodovar, der auch furchtbar langweilig war. Da waren jetzt Backrooms und Disclosure Day die ersten beiden Lichtblicke, die ich nach längerer Zeit sehen konnte. Es ist halt wie immer, ich hatte da, glaube ich, mit Finn auch letztes Mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, so ja, bis Cannes dümpelt das so ein bisschen dahin und jetzt nimmt es langsam wieder an Fahrt auf. Dann ist es jetzt wahrscheinlich mal so ein Hochpunkt. Jetzt haben wir solche Phänomene wie eben Backrooms und Obsession. Ich denke, Disclosure Day wird ziemlich floppen an den Kinokassen, obwohl er sehr gut ist. Dann kommt wahrscheinlich das Sommerloch, wo dann wieder nichts geht und dann wird wieder der Herbst interessant. Also es ist ja immer dieses Auf und Ab im Jahr, was sich da abzeichnet.
Man kann schon selber so in Deep Time schon reden. Ne? Man hat schon das Gefühl, was ist nochmal gerade? Genau, es ist ein bisschen wie immer. Lukas, wie findest du es bisher?
Ja, stimmt, was ihr beschreibt. Man kann auch schon so ein bisschen die Diskurse der kommenden Monate so ein bisschen so Time, man wäre so, okay, wie wird das jetzt bei der Odyssee aussehen? Das wird dann nochmal großes Thema sein. Ja, aber ansonsten geht es mir ganz ähnlich. Ich finde ja tendenziell nun auch die erste Jahreshälfte, das ist nicht die, in der dann in der Regel die meisten meiner Lieblingsfilme sind, und außer sie sind halt so rübergeschwappt und so rübergefallen auf die andere Seite. Ich glaube, ich nähere mich ein bisschen einer Ermüdung von der Hegemonie des Horrors. Ich glaube schon, dass diskursiv wir sehr von der Diskussion um Horror bestimmt sind, wie du schon gerade gesagt hast, so Backrooms und Obsession und im letzten Jahr dann so Sachen so The Substance, hat man viel drüber geredet und das wird dann, oder Weapons, und das wird dann jetzt auch nochmal gespiegelt in Scary Movie, der natürlich vor allen Dingen auch die Welt des Horrors begleitet und uns nochmal so die letzten 10 Jahre so zurückspült und uns das Gefühl gibt, ja, das war schon ganz schön prävalent da alles, so Get Out und solche Sachen und Terrifier, auch Sachen, die hier natürlich alle im Podcast stattgefunden haben, und ich habe schon das Gefühl, wir könnten uns vor Horror als Grundform von allem, vor allen Dingen auch von dem, was so gesellschaftlich emotional passiert, was heißt wegbewegen, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man vielleicht nochmal einen neuen Modus findet, auf den man sich so kaprizieren kann. Ich finde es langsam so ein bisschen viel vielleicht.
Ja, das ist eh spannend, dass wir das jetzt so stark haben, die ganze Zeit, und da jetzt immer neue Rekorde gemacht werden und wir auch so merken, okay, eine jüngere Generation rennt da jetzt auch so krass rein in diese Filme. Also ich weiß auch nicht, was man gedacht hat. Wahrscheinlich dachte man so, wenn dann der Paw Patrol Realfilm kommt, dann geht's richtig ab. Aber nein, es sind jetzt die ganzen Creepypasta. Gut, ich will nicht schon wieder natürlich auch Gen Alpha und Gen Z in einen Topf werfen, wie man das immer so gerne macht. Es ist ja nicht so, aber tatsächlich ist es schon spannend, dass das doch so gut funktioniert, nachdem das Kino so lange totgesagt wurde. Und das ist wirklich es muss an diesem High-Concept auch irgendwie liegen, oder? Weil was ja natürlich wirklich erstaunlich ist bei diesem Film, ist, du brauchst kein bekanntes Personal. Also klar, Renate Reinzwill läuft da jetzt durch die Backrooms, aber es wäre sicher, wahrscheinlich egal, wer da staunenden Augens in die Leere guckt. Und du brauchst irgendwie dieses Konzept, du brauchst so ein Gefühl davon, dass da irgendwas ist, was sich lohnt, jetzt anzugucken. Es ist immer so eine Mutprobe, habe ich das Gefühl, auch so ein Horrorfilm, der dann wahrscheinlich immer wieder neue Generationen kriegt. Also es ist schon doch erstaunlich, dass der so nochmal jetzt reingecrashed ist, der High-Concept-Horrorfilm mit diesen beiden natürlich auch jungen Filmemachern bei Obsession und Backrooms. Backrooms jetzt noch nicht gesehen. Backrooms halte ich tatsächlich für ein besprechenswertes Phänomen, ob man den Film für gelungen hält oder nicht. Aber es ist schon erstaunlich auf jeden Fall. Tino hat uns die Frage gestellt, mit Obsession und Backrooms sind jetzt zwei sehr erfolgreiche Horrorfilme quasi aus YouTube herausgeboren worden. Glaubt ihr, dass dieses Modell auch auf andere Genres übertragbar ist oder funktioniert? Funktioniert YouTube nur als Ursprung für Horror, weil da Atmo und virale Ästhetik direkt greifbar sind? Er kann sich nämlich irgendwie nicht vorstellen, schreibt er, dass aus YouTube ein Drama-Hit entstehen könnte, der 100 Millionen plus einspielt. Das ist wirklich eine interessante Frage. Denkt ihr, das ginge auch für ein anderes Genre? Weil ich würde erstmal sagen, ja, schon. Also wenn wir jetzt, es gibt auch so Rennauto-YouTuber oder sowas, wie heißt der, JP Performance oder sowas. Wenn der jetzt sagt, wir machen Rennfilm, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute da reingehen. Ich glaube nur, was das Interessante irgendwie ist, ist, dass du nicht unbedingt die Personality des YouTubers brauchst, sondern wenn ein Konzept irgendwie damit verbunden ist oder sowas, dann kannst du dieses Konzept irgendwie auch auf einen Kinofilm übertragen. Und das funktioniert anscheinend bei Horror besonders gut. Ich meine, Markiplier war ja selber die Hauptfigur in Iron Lung. Da ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber irgendwie habe ich das scheint mir so die Secret Sauce von diesen Ein-Wort-Horrorfilm mit so einem High-Concept zu sein, dass es sich irgendwie schnell erklärt und schnell irgendwie verbreitet, ohne dass du ein richtiges Gesicht dafür brauchst.
Aber war das nicht immer schon das Betätigungsfeld junger Regisseure? Also haben wir nicht zum Beispiel auch diese Generation von frühen Filmstudenten, so Joe Dante und Francis Ford Coppola, die sich auch alle ihre Zähne zuerst ein bisschen am Horrorgenre geschärft haben? Also es ist ja normalerweise ein niedrig budgetiertes und dann oft trotzdem sehr erfolgreiches Genre. Also ich glaube, das hat auch weniger damit zu tun, dass YouTube einem irgendwie besonders Atmosphäre an die Hand gibt, sondern einfach, dass das ein günstiges und leicht skalierbares Projekt ist, so der Horrorfilm. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum jemand, der geschult worden ist, dort zu arbeiten, das nicht auch anderswo benutzen kann. Man erinnert sich ja auch vielleicht noch, es gab immer so eine frühe Generation, die das auch immer probiert hat. Also ich erinnere mich so an diese ganze Channel Awesome-Riege zum Beispiel und auch so diese ganze Nerd-Generation von frühen, sogar noch Proto-YouTubern oft, die auch versucht haben, so ganz stark ihre Sketch-Logik dort zu übertragen. Und ich glaube, die Frage ist einfach, haben die Leute vorher schon irgendeine Form von künstlerischer Vision oder sowas? Also wir haben bei Kulturindustrie damals vor 4 Jahren eine Folge über diese Backrooms-Kurzfilme gemacht und wir hatten damals schon das Konzept, das Gefühl, das greift einfach irgendwas im Zeitgeist auf. Und ich glaube, in dem Moment, in dem da etwas Interessantes, eine Perspektive ist, lässt sich das auch übertragen. Nun könnte man sich halt fragen, gibt es denn auf YouTube so furchtbar viel klassischen Drama-Content? Also ich meine jetzt nicht im Sinne von Drama unter YouTubern, davon gibt es sicher genug Content. Leute, die irgendwie nochmal aufdecken, was der bei den Video Awards 2014 nun jetzt wirklich gemacht hat. Aber ich weiß nicht. Also wenn wir uns diese YouTube-Landschaft angucken, ist das, glaube ich, keine, die besonders viel so klassische Dramen hervorbringt. Und deshalb ist es halt auch einfach unwahrscheinlicher, aber alle werden erwachsen, alle sehen sich irgendwann vielleicht mehr nach Prestige oder neuen Ausdrucksformen und deshalb sehe ich das in Zukunft natürlich kommen. Also früher oder später passiert das. Ich sehe es nur jetzt nicht in kürzester Zeit. Wenn man sich so die Listen anguckt von Menschen, nach denen man vielleicht schauen könnte als Regisseur, also so Red McLaughlin und Link Neal oder sowas oder Mark Plyer und Kyle Edward Ball und so, die ja auch alle jetzt schon irgendwie ihre Sachen gemacht haben, da weiß ich nicht, ob von denen dann zwangsläufig was komplett anderes kommt oder so Curry Barker oder Kane Parsons oder so, der jetzt irgendwie halt diese Backrooms gemacht hat. Ich nehme an, die werden jetzt erstmal sich in diesem Betätigungsfeld erproben und dann sehen wir, wie diese Karrieren verlaufen werden halt. Die Frage ist wirklich, welche Art von Horror Mr. Beast als Regisseur vielleicht auf uns loslässt.
Na, er schreibt ja den Roman jetzt, oder hat ihn schon geschrieben.
Aber ja, klar. Zum Beispiel Julian Bam hat ja ganz viel Martial Arts Zeug auch so gemacht, ne? Und so mit Tanz und so. Und dessen Bruder und er zusammen haben wir dann, glaube ich, auch so Filme und Serien und so, ne, genau gemacht. Und es gab noch
irgendwie auch diese Filippo-Brüder von Talk To Me, die haben jetzt den Horrorfilm gemacht oder 2 Horrorfilme, aber die haben ja auch eher so Action-Wurzeln, kann man sagen.
Also man kann natürlich irgendwie sagen, das ist einfach der ganz normale Weg vom Kurzfilm, vom selbstfinanzierten Kurzfilm zum dann tatsächlich populären Langfilm oder sowas oder mit ein bisschen mehr Geld. Ne? Man probiert sich da aus und irgendwann werden dann die Leute auf einen aufmerksamer. Aber stimmt, das ist die Frage, ob dann der Film, der rauskommt, wie viel der mit dem Content eigentlich auch zu tun hat, den man vorher gemacht hat oder ob es bei Markiplier ist ja interessant, dass es ein Spielfilm ist, der aber auf einem Let's Play basiert eigentlich so ein bisschen oder auf einem Game. Ne? Also das ist ja quasi ja die Hauptfigur, die du ja nicht sehen kannst bei Iron Lung. Mhm. Die ist er ja dann selber, weil man ihn sieht im Let's Play Overlay. Und das wird jetzt aber zusammengefügt quasi zu einem Spielfilm, wo er dann die Hauptfigur ist, eigentlich irgendwie eine verrückte Sache, dass das so stattgefunden hat. Und da ist, glaube ich, so die Frage, welche Ebenen werden wie zusammengefügt und dann wird da irgendwie ein Franchise drauf. Aber Tino Hahn managt ja auch einen dieser Minecraft-YouTuber, Paluten. Ich sage einen dieser, das ist natürlich ein riesengroßer Name, ich kenne den aber nicht. Und die machen auch einen Film, der jetzt dann bald kommt irgendwie. Ich weiß nicht, ob er auch deswegen fragt, weil das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Und da ist es dann auch so, dass man in dieser palutenmäßigen Minecraft-Welt dann zum Beispiel da in diesem Film unterwegs ist.
Ich frage mich einfach, ich glaube ja nicht an YouTube als neutrale Plattform, sondern YouTube hat bestimmte Tendenzen und YouTube hat, ob algorithmisch oder durch die Nutzerschaft, auch bestimmte ästhetische Vorlieben. Und ich frage mich einfach, ob das der spezifische Raum ist, um zum Beispiel so größere, vielleicht auch komplexere Dramen eben zu veröffentlichen. Was ich aber auf jeden Fall merke, ist, dass so kleine und etwas verschrobene Projekte dort einen guten Anfang haben. Ich war zum Beispiel sehr fasziniert, ich habe den auch irgendwie hier und da so in der Filmkritik besprochen gesehen. Es gab so eine Reihe, die ich zuerst über TikTok entdeckt habe, Titanium Daydream, die in so eine Art 32-Bit, also so PlayStation 1-Grafik, so eine Art, vielleicht so ein bisschen Buffy-mäßige Fantasy-Geschichte oder Horror-Sci-Fi-Fantasy-Geschichte erzählt hat. Und da war ich schon sehr fasziniert von der Art, wie dort die spezifische Logik von so Einzelclips und von eben einer Ästhetik, die über die Jahre hinweg so ein bisschen Konvention oder Gewohnheit wieder geworden ist, weil, Christian, du erinnerst dich ja sicher auch, man dachte eine ganze Weile, diese PlayStation-Ära, das würde die am schlechtesten Alternden überhaupt sein, so diese frühen 3D-Sachen. Und mittlerweile merkt man natürlich, dass auch das vor der nostalgischen
jetzt
Verbrämung.
Jetzt jubel ich bei jedem Trailer, den ich sehe, der so aussieht.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Reihe und da merkte ich einfach, okay, das ist eine Ästhetik, die einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Generation zuzuordnen ist und deshalb ist das irgendwie auch eine naheliegende Ausdrucksform und ich fand es irgendwie auch ganz interessant gemacht. Also ich fand das jetzt nicht super brillant und originell, aber ich dachte auf jeden Fall, ach, spannend, dass es sowas gibt.
Ich bin so oder so froh, wenn das Internet ins Kino kommt. Also auch Amazing Digital Circus letzte Woche, da war ich jetzt nicht der allergrößte Fan von dieser letzten Folge, die sie da gezeigt haben.
Das ist für uns Ältere auch quasi sowas Riesengroßes, was man unter einer bestimmten Altersgrenze aber irgendwie anscheinend nicht mehr so richtig kennt, oder? Also so wie man auf die Skippy die Toilette immer so ein bisschen drauf guckt und denkt, ach so, okay, das ist irgendwie gigantisch und das ist
Amazing Digital Circus auch. Zwei Folgen davon gesehen und dachte, es erinnert mich sehr an so diese Adult Swim Zeit oder vielleicht auch an so durch Tumblr popularisierte Sachen wie, also ich dachte viel an sowas wie Hespin Hotel, nur halt irgendwie ohne Musical-Einlagen oder sowas, so Gegenwelten mit klar erkennbaren und klar zweitverwertbaren Figuren. Also ich finde, man sieht bei sowas wie Digital Circus schon auch immer noch so diese Fanart und die mehrfach Verwendung und so diese kultische Logik so ein bisschen. Das war mein Eindruck dabei auf jeden Fall.
Es steht ja auch so ganz eigenartig zwischen Zielgruppen und Altersklassen, zwischen dem Kindlichen und dem Erwachsenen. Aber ich finde das als Projekt, was für mich, so habe ich das zumindest wahrgenommen und auch gelesen die ganze Zeit, also als Serie über das Bewegen im digitalen Raum ist und auch wie das dann aufgelöst wurde, keine Ahnung. Ich habe gar keine Lust gehabt, mich dann länger in diese Lore dann noch einzuarbeiten und was da jetzt womöglich an Fragen offen blieb. Aber dieses sehr abstrakt gedachte Bewegen im Internet, im digitalen Raum, das Verwandeln von Identitäten, aber wie dann auf einmal die außer digitale Welt der Lohnarbeiter auf einmal mit reinschwappt, dort gespiegelt wird, das fand ich alles hochspannend und das finde ich auch, wenn es vielleicht nicht perfekt rund ist oder perfekt durchdacht ist, finde ich allemal anregend. Da auch Backrooms war ich großer Fan von, wie das jetzt ins Kino gebracht wurde und ich dachte mir jetzt gerade so aus aktuellem Anlass, was ich vorhin schon angedeutet hatte, wenn ich mal auf meine letzte Woche zurückschaue, was wir da an Pressevorführungen hier an aktuellen Kinofilmen hatten, wo ich mir einfach jeden Tag nur dachte, es ist dermaßen altbacken, vergreist, aus der Zeit gefallen. Also ich hatte schon gesagt, also nochmal Almodovar, der jetzt einen Film darüber macht, dass es so schwierig ist, einen Film zu machen und wie ist das denn jetzt? Bereichert man sich bei der Fiktion, bei anderen Leuten und so weiter? Also alles zigfach durchgekaute Sachen, die auch ästhetisch einfach gar keine Ahnung haben oder gar keine Gegenwärtigkeit. Und da finde ich jetzt solche Experimente, die da jetzt auch groß rauskommen, alle mal spannend. Das war auch super interessant gestern, die Pressevorführungen. Es war erst Backrooms und danach Steven Spielberg. Und dieses der Film des 20-Jährigen und der Film des 79-Jährigen hintereinander fand ich so amüsant und spannend zu gucken. Also diese komplett unterschiedlichen Welten Filme zu machen, das war sehr interessant.
Ja, nach The Room Next Door dreht jetzt Almodovar zum Beispiel wahrscheinlich dann auch bald einen Film über Sterbehilfe für sein eigenes Kino irgendwie. Das wird langsam vielleicht
wahrscheinlich, ja.
Ich fand interessant, dass der Backrooms-Regisseur, ich habe in so einem Clip nur kurz gesehen, dass er gesagt hat, er wollte Lore Bloat vermeiden bei dem Film. Und das finde ich irgendwie ein interessantes Wort, weil es gibt ja um die Backrooms diese riesige Lore irgendwie, die dann von der Community so creepypasta-mäßig auch so weitergedacht wurde und sowas mit den 100 Leveln und was ist überall und keine Ahnung was und bla bla bla. Und ich fand für diesen Begriff jetzt Lore-Bloat, wie du gerade sagst, ich hatte jetzt gar keine Lust, mich da an die Lore einzuarbeiten. Das ist auch was, wo ich denke, das kann auch mal produktiv sein für einen kritischen Blick. Einfach sagen, ich gucke das jetzt und sage jetzt erstmal, was sehe ich denn jetzt da drin, ohne jetzt alle Wiki-Einträge dazu zu lesen. Dann hat man natürlich oft wirklich meistens keine Lust, aber man sollte natürlich da auch mal reingucken. Aber ich finde so dieses, ja, du musst erstmal die Lore verstehen, immer auch so eine Sache, ja, weiß ich nicht genau.
Ja, ich glaube, wenn man erst sich so endlos der Propaganda einer spezifischen Logik hingibt, dann kann man auch irgendwann, glaube ich, gar nicht mehr sagen, ich will was an. Also, wenn du da 40 Stunden gesessen hast mit so Alexander Delarge aufgestellten Augen mit den Streichhölzern im Auge, dann bist du halt irgendwann wahrscheinlich auch einfach Teil dieser Welt und wirst selber in den Digital Circus reingesogen. Aber eine Frage, die ich da noch hätte, ich habe diesen Adult Swim Vergleich gemacht. Ich glaube sowieso, diese Welt der Adult Animation, die irgendwo so immer was hängen geblieben zwischen Erwachsenenalter und Jugendlichkeit und der Schrecken des Erwachsenen in einer Ästhetik, die wir mit Kindheit verbinden. Ich glaube, das ist auch so ein Zugang, der jetzt in sowas wie Digital Circus eigentlich nochmal einen populären Ausdruck bekommt. Und ich hatte das Gefühl, der war davor immer der Grund, warum Anime so populär war bei einer Generation, weil sie da in einer zugänglichen und mit Kindheit verbundenen Ästhetik Erwachsene neue Inhalte bekommen haben. Also die ersten Sachen, die wir bei Anime-mäßig gesehen haben, waren so, hä? Zeichentrickgewalt, das ist aber kurios. Und ich glaube, das ist auch etwas, das sich in diesem seltsamen Zwischenreich des Erwachsenen-Adoleszenten auch sowas wie Five Nights at Freddy's und so auch bewegt. So, man bekommt komplexe Erzählwelten, aber es ist immer noch so eine Rückversicherung, immer noch nur so eine Rückfuhr in die Kindheit mit integriert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so die neue Meta gerade für eine bestimmte Art von Unterhaltungskino.
Und aber ja trotzdem, also unheimlich gemacht. Also es ist ja nicht so, als würde das einfach nur so in den Raum stellen, nur dass sie es uns so anbietern wollen. Also jetzt gerade auch, wenn wir auch über Lore sprechen, also wenn wir jetzt bei den Backrooms-Filmen bleiben, ich hatte schon den Eindruck, dass man da sich sehr genau eingelesen hat, was da auch an Intellektualisierung vielleicht stattgefunden hat und was die Backrooms jetzt mit dem Late-Stage-Capitalism zu tun haben und was da alles dazu geschrieben wurde, das steckt ja da auch alles drin. Deshalb, also wer da jetzt auch nur sagt irgendwie, ja, schade, dass man das da auf so eine psychologische Erklärung und vielleicht mal auf eine Traumageschichte runtergebrochen hat. Es ist nicht nur das. Also da steckt schon auch ganz viel an Rezeption, die da jetzt da nochmal mit reingepackt wird und das auch auf eine größere Ebene hebt, die sich an ganz unterschiedlichen Stellen dann offenbart. Ob man jetzt das allein auf der Ästhetik des Internet-Ebene lesen will, ob man das jetzt auf so einer kapitalismuskritischen Ebene lesen will, was auch die Hintergründe der Figuren anbelangt. Also man versucht da schon auch sehr viel die letzten Jahre aufzuarbeiten, was einerseits erstmal im Internet ästhetisch passiert ist, aber was dann, also wie daran schon wieder angeknüpft wurde.
Es geht auf jeden Fall um so eine Art Halbdigitalisierung unserer Welt auch, oder? Dieses Gefühl, dass Räume gleichzeitig physisch und eben nah an dem, was wir als dieses vergleichsweise freie Digitale irgendwie erlebt haben. Also ich glaube, das war schon immer bei den Backrooms irgendwie so ein bisschen das Thema, dass man merkt, wenn man einen physischen Ort auf bestimmte Weise filmt und fotografiert, wie zum Beispiel dieses erste berühmte Backroom-Einzelfoto, dann bekommt es eine abstrakte digitale Qualität. Ich glaube, da kann man auch zurückblicken auf sowas wie Blair Witch Project und diese Angst vor einer neuen Art von Kameratechnik, die plötzlich um sich greift und die plötzlich manches so die Schwärze mit Noise füllt irgendwie. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch etwas, das wir als Echo jetzt immer noch in dieser Art von Film sehen.
Ja, darüber wird noch zu reden sein bei Cuts. Also erstmal muss ich sagen, dieser Mailback-Kanal, ja, den wir auf dem Discord haben, da könnt ihr ja die Fragen reinposten, die wir hier vorlesen. Und dann gibt es immer so einen Witz, dass Leute dann anfangen, die Fragen zu beantworten. Also Fragen, die gehen eigentlich an uns, aber jemand sieht das dann als Frage und beantwortet das einfach. Und dann sagt immer jemand, ey, wir sind hier im Mailback-Kanal. Also da wird versucht, sich so ein bisschen selbst dann auch so zu zähmen. Dann wird aber immer gesagt, nee, es ist doch schon cool, wenn ihr das beantwortet. Und ich muss ja mich dann danach immer durchwählen, diese wühlen und diese Fragen raussuchen. Und es ist wirklich diesmal, also wie wenn man, weiß ich nicht, so einen Raum aufräumen muss, nachdem da so eine Bande Kinder irgendwie drin getobt und gespielt hat und sowas, muss ich gucken, wo gehört hier eigentlich was hin, auf welche Frage wird hier eigentlich geantwortet und die Frage, die am meisten kam, die war, ob man Filme am Stück schauen soll, gibt es hier in unterschiedlichen Versionen, die beantworten wir jetzt hinter der Paywall. Also wenn ihr diese Folge am Stück hören wollt, dann müsst ihr Cuts finanziell unterstützen, steadyhq.com/cuts ist die Adresse dafür. Wenn ihr das schon macht, dann geht's jetzt eh weiter.